Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Annika Licht und ich spreche heute mit Frau Professor Prokosch aus Köln über das Glaukom. Schönen guten Tag.
Ja, freut mich, wieder dabei zu sein. Hallo, Frau Licht.
Heute geht es ja um Operieren oder Tropfen. Mhm. Wer nicht weiß, wie wir zu diesem Thema hingelangt sind, darf sich sehr gerne die vorherigen Folgen anhören. Wir haben eine perfekte Überleitung geschaffen und wir schauen uns vor allen Dingen vielleicht erstmal an, was ein fortgeschrittenes Glaukom ist, was da die Grenze ist und sprechen dann über die Studie, würde ich vorschlagen.
Genau, also wir gucken uns ja heute die Studie an, indem man tatsächlich entgegen des Paradigmas, der eigentlich in den meisten Köpfen ist, die Patienten mit fortgeschrittenem Glaukom direkt operiert, beziehungsweise im anderen Arm den Ganzen halt eben Tropfen zukommen lässt. Und diese beiden Gruppen wurden auch in einem Langzeitverfahren, muss man ganz ehrlich sagen, verglichen. Über 5 Jahre.
Was heißt Langzeit?
Genau, über 5 Jahre. Das ist schon ein relativ langer Zeitraum, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. In der letzten Studie waren es 3 Monate. Also genau. Das ist ein Unterschied.
Absolut, das ist ein wahnsinniger Unterschied. 3 Monate oder 5 Jahre, nicht wahr?
Ja, aber es war ja auch eine ganz andere Studie. Gut, wo wir schon bei den methodischen Dingen sind, würden Sie es vielleicht mal ausführen und sagen, was genau die da gemacht haben?
Genau, also die haben eine Multicenter-Studie gemacht mit parallelen Gruppen. Und die Patienten wurden randomisiert. Es haben 27 Krankenhäuser im Vereinigten Königreich teilgenommen. Und die Patienten wurden, wie gesagt, halt eben randomisiert. Die haben entweder gleich, die sich mit einem fortgeschrittenen Glaukom vorstellten, die haben gleich eine Trabekulektomie bekommen oder halt eben wurden einer Tropfentherapie verschrieben. Und Sie hatten das gerade schon gesagt, also dass die Klassifikation war anhand der Hoddup-Parrish-Anderson Classification und die Mean Deviation war unter 12 Dezibel sozusagen. So haben die das klassifiziert. Also das kann man noch im Detail nachlesen. Oder über 20 Punkte, schlechter als 1% Signifikanz oder im Zentrum die Defekte. Aber anhand dieser Klassifikation wurde das halt eben eingeteilt als schweres Glaukom.
Okay. Und ist das eine Einteilung, die Sie auch benutzen oder wann ist für Sie ein Glaukom ein schweres Glaukom?
Ja, ich würde auch so 12 Dezibel ist schon so eine Grenze, also wo man sagt, also mild ist ja so bis 6 Dezibel, moderat 6 bis 12 und ab 12 Dezibel ist es dann schon eigentlich ein schweres Glaukom.
Ja, und wer verwirrt ist, wir sprechen nicht von Lautstärke, wir sprechen vom Gesichtsfeld.
Aber genau,
ich glaube, das weiß an dieser Stelle wahrscheinlich
schon. Stimmt, guter Punkt.
Ja, ich habe es tatsächlich auch am Anfang immer ganz komisch überhaupt nicht verstanden, deswegen muss ich das für mich immer sagen. Aber gut, egal. Finde ich eine gute Einteilung, dann wissen wir, wo wir uns bewegen. Mhm. Also schon wirklich bei Patienten, bei denen alles so ein bisschen zählt, oder? Also wenn da ein Dezibel weiter weg ist über 12, dann ist schon echt bemerkbar.
Richtig.
Und dementsprechend ist es dann ja auch gar nicht schlecht zu wissen, wie soll man mit denen eigentlich verfahren. Was glauben Sie denn, warum man in Deutschland zumindest so zurückhaltend ist, was Operationen angeht?
Ja, ich glaube, viele haben Angst vor der Trabekulektomie und viele haben Angst vor den Komplikationen dieser Operation. In anderen Ländern, gerade in Großbritannien, wird ja viel mehr diese Trabekulektomie auch gemacht als filtrierendes Verfahren und im Zweifel auch früher operiert. Und ich glaube, das ist auch, ich kenne den Anthony King auch sehr gut, der halt erst Autor dieser Studie ist. Und der ist schon ein sehr, sehr guter Operateur auch. Und klar, umso häufiger man was macht, desto besser sind natürlich auch die Ergebnisse. Das kann man an dieser Stelle, glaube ich, auch sagen. Und wenn man jetzt alle 27 Kliniken mit wahnsinniger Erfahrung mit diesem chirurgischen Verfahren dort in die Studie packt und das auswertet, dann ist das natürlich eine super Sache, muss man ganz ehrlich sagen auch.
Aber vielleicht auch ein bisschen verfälschen zu Zentren, die das nicht so
vielleicht,
häufig machen.
Wahrscheinlich schon. Also wenn man natürlich Zentren nehmen würde, die da 2 im Jahr machen, dann wäre sicherlich das Ergebnis ein ganz anderes. Das muss man an dieser Stelle sicherlich sagen. Das sind schon die besten Zentren für die Sickerkissen-Operationen, die da ausgewählt wurden, nicht wahr?
Wir haben jetzt schon die Trabekulektomie erwähnt, aber vielleicht auch da nochmal, was ist das und was kommt so chirurgisch davor und was kommt sonst chirurgisch so dahinter? Nur, dass man so eine grobe Einordnung hat, wo wir sind.
Also die Trabekulektomie ist schon ein Verfahren, was bei fortgeschrittenen Glaukomen gemacht wird, beziehungsweise manchmal auch, kann man auch sagen, um einfach Tropfenfreiheit gewährleisten zu können. Das hatten wir ja in den vorherigen Folgen, die Probleme mit den Tropfen und der trockenen Hornhautoberfläche. Und das ist schon ein sehr gutes Verfahren, was ja seit über 50 Jahren besteht. Initial 1968 erstmals publiziert, aber witzigerweise als ganz anderes Verfahren. Also da dachte man, man muss das Trabekelmaschenwerk ausschneiden und das macht die Drucksenkung, was man ja eigentlich heute mit diesem Mix hat. Und erst später hat man gemerkt, dass es eigentlich eine Filtration unter die Bindehaut macht und damit die gute drucksenkende Wirkung. Und das wurde immer wieder verfeinert. Genau, da gibt es auch Paper zu. Und gerade Anthony King hat da relativ viel auch zu publiziert und auch Langzeitdaten zu dem Verfahren publiziert. Das ist schon doch der Goldstandard der Chirurgie, muss man ganz ehrlich sagen, was die beste Drucksenkung bewirkt. Was kommt noch? Was ist vielleicht noch parallel, beziehungsweise manchmal auch dahinter ist, sind dann die Tubes, also die großen Ventile. Die wurden ein Jahr später beschrieben und die sind auch immer noch gut im Rennen. Auch dort gibt es Daten, die halt sind das andere Stunde vom Paper weg, aber die sagen Primary Tube versus Trap-Studie, also die vergleichen halt, was ist, wenn man erst ein Implantat macht oder erst eine TE. Und das zeigt, die sind eigentlich auch gleichwertig. Und dann gibt es natürlich jetzt noch modern, in dieser Kategorie, muss man ganz ehrlich sagen, noch die subkonjunktivalen Implantate. Also das ist immer alles ein subkonjunktivaler Abfluss, Trabekulektomie, großen Implantaten, dann gibt es noch die kleineren Implantate. Das besprechen wir in der vierten Folge. Da freue ich mich auch schon drauf.
Wir haben es hiermit schon mal angeteasert.
Genau, wir haben schon mal angeteasert, was dann kommt, wie die im Vergleich dann abschneiden. Aber hier geht es erstmal um die
Trabekulektomie. Also es gibt quasi noch Dinge, die größer sind. Und es gibt diese, die schon so eine richtige und auch richtig effektive Glaukomchirurgie sind, die langfristig halten soll. Also nicht so im Bereich SLT. Das wollte ich nur einmal ganz kurz einordnen.
Genau.
Also vielen Dank dafür.
Ja.
Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Studie rein. Mhm. Wie sind die da methodisch genau daran gegangen? Und was waren zum Beispiel auch Abbruchkriterien für eine medikamentöse Therapie?
Genau, also wenn der Druck natürlich nicht eingeordnet werden könnte oder nicht toleriert werden könnte zum Beispiel. Also fangen wir mal an. Ich hatte ja schon gesagt, das war alle Patienten mit fortgeschrittenem Glaukom entlang dieser Hoda-Parrish-Anderson-Klassifikation wurden in die Studie eingeschlossen. Einschlusskriterien waren da eigentlich die üblichen. Das war ein chronisches Offenwinkelglaukom. Die haben Pigmentdispersionsglaukome zum Beispiel mitgenommen und auch PEX-Glaukome interessanterweise und Normaldruckglaukome. Ja. Und natürlich, klar, wenn die vorher schon Operationen hatten mit einem hohen Versagen für eine Filterchirurgie, die haben die halt eben ausgeschlossen, nicht wahr? Und Sekundärglaukome und wie immer Schwangere und nicht über 18 Leute haben die auch ausgeschlossen. Die haben die halt eben randomisiert, das hatten wir gerade auch schon gesprochen, wurde halt eben einer der Gruppen zugeteilt, ne? Und dann wurde halt der Druck gemessen und das war halt eben auch maskiert mit so einer Zwei-Observer-Technik, um dann Bias zu reduzieren. Und was die gemacht haben, also Hauptaugenmerk, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, war eigentlich primärer Endpunkt der Studie, war eigentlich die Quality of Life.
Interessant.
Genau, also Hauptprimärpunkt war jetzt gar nicht der Druck, aber das war die Quality of Life. Das wurde mit so einem Questionnaire erfasst und da dachten die eigentlich, dass sie dort Unterschiede finden würden, ob die jetzt operiert sind, was wir eigentlich in unserem ersten Thema diskutiert hatten, dass die Lebensqualität ja vielleicht besser ist, wenn die Patienten nicht tropfen müssen. Und da kann ich halt auf die Ergebnisse vorgreifen, da war aber kein Unterschied. Während die haben einen besseren Druck bei den Patienten gesehen im Verlauf und sicherlich ganz wichtig, ein besseres Gesichtsfeld hatten die Patienten nach 5 Jahren. Also das Gesichtsfeld war stabiler.
Das ist ja schon ein wichtiger Punkt, weil wir ja auch gesagt hatten, nach 12 Dioptrien, 12 Dezibel, nicht 12 Dioptrien, Das ist das Problem, wenn irgendwo in den Notizen das große D steht.
Richtig, genau, oder?
Genau. Und finde ich auf jeden Fall eine interessante Idee, dann das als Erfolg zu nehmen, aber das dann auch noch mit dem Gesichtsfeld zu unterfüttern, ist sicherlich total sinnvoll. Mhm. Sie hatten es gerade schon angesprochen, dass es auch Patienten gibt, die nicht für eine TE geeignet sind. Mhm. Welche wären das denn? Oder für so eine Filterkissenoperation?
Also genau, das ist immer alles relativ. Aber man denkt natürlich schon, wenn die Patienten vorher schon irgendwie Bindehaut-chirurgische Eingriffe gehabt haben, dann ist die Bindehaut im Zweifel halt ein bisschen affektiert. Und dann haben die wahrscheinlich doch ein schlechteres Outcome, als wenn die ganz naiv sind von der Bindehaut. Das weiß man einfach. Und diese Patienten wurden natürlich hier ausgeschlossen, um natürlich auch die besten Bedingungen für die Sickerkissenoperation zu schaffen.
Ah, okay. Ja. Finde ich einen wichtigen Punkt. Aber auch interessant, die haben das ja über 5 Jahre gemacht. Mhm. Und dann gab es ja doch ein paar Patienten, die doch eine TE bekommen haben oder die, wenn sie eine TE hatten, dann irgendwie eine Revision brauchten. Mhm.
Genau, das war natürlich nicht auszuschließen. Also wenn dann der Druck nicht kontrolliert war, dann brauchten die halt eben dann doch eine TE im Verlauf, nicht wahr? Was, glaube ich, aber auch den natürlichen Verlauf der Erkrankung widerspiegelt und das einfach auch real life ist. Wenn man das über 5 Jahre beobachtet, ist es ja dann auch doch relativ lang. Und natürlich kann man es auch nicht vertreten, dem Patienten dann ethisch zu sagen, nee, 5 Jahre Tropfen, wir machen nichts weiter. Das wäre ja sicherlich falsch, nicht wahr?
Ich glaube, es waren auch gar nicht so wenige tatsächlich. Ich habe irgendwie fast 50 Leute von den fast 200, die dann eins brauchten. Also das war ja auch eine echt große Studie.
Absolut.
Das hat mich auch richtig beeindruckt. Jetzt ist die Studie ja von 2014 und wie ist das denn heute? Ist eine TE denn noch gängig oder macht man inzwischen eins von den anderen Implantaten eher?
Das kommt in der nächsten Folge tatsächlich. Also ich glaube schon,
dass... dann hebe ich mir die Frage auf.
Genau, ich glaube, dass die total gängig ist. Also ich denke, das ist eine super Operation und man hat da wirklich richtig gute Ergebnisse mit. Und ganz oft, wir hatten es ja auch in der letzten Folge, diese Medikamente, die diese roten Augen machen und dann Ewigkeiten genommen werden müssen. Es dauert, bis der Effekt nachlässt. Das ist ja auch schon wirklich belastend für die Patienten. Oft, ich habe das ganz oft in der Praxis auch. Ich habe die an einem Auge TE operiert und dann kommen die wieder und dann sagen die, wann machen wir denn das zweite Auge? Also die wollen dann auch die Operation am zweiten Auge, weil das ist für die natürlich schon auch entlastend, dann nicht jeden Tag tropfen zu müssen und diese Tropfen zu nehmen, jetzt unabhängig von dem Druck letztendlich und noch viel wichtiger von dem Gesichtsfeld.
Damit ist ja aber auch eigentlich klar, dass es eine sehr gute Möglichkeit ist zu operieren.
Es ist eine super Möglichkeit.
Kommt das jetzt für mich
insgesamt
so rüber. Was nehmen Sie denn als Fazit daraus mit? Also wenn jetzt das nächste Mal ein Patient zu Ihnen kommen würde und der hat, sagen wir mal, 12,5 MD und wie würden Sie da vorgehen? Würden Sie direkt eine OP planen und sagen, ja, so ist es jetzt?
Ich bespreche das mit dem Patienten und unabhängig nur von dem mittleren Defekt, ist es auch wichtig, wo ist der Defekt. Wenn er jetzt sehr im Zentrum ist, der Defekt, dann ist es nochmal wahrscheinlicher, dass die darunter wirklich leiden werden, die Patienten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kläre die schon auf über eine Operation. Also wirklich, wenn ich jetzt, ich glaube, ich habe mir das echt zu Herzen genommen, auch gerade diese Studie, wenn die ein sehr fortgeschrittenes Glaukom haben, dann gewinnt man oft nichts dadurch, die jahrelang unter Tropfen zu packen, dass sie dann am Ende doch operiert werden. Das hat ja auch diese Studie gezeigt. Am Ende brauchen die dann doch die Operation. Und in der Zeit hätte man eigentlich schon viel auch sehen, erhalten können. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall sinnvoll, diese Patienten, die sich mit so fortgeschrittenen Stadien vorstellen, über eine Operation aufzuklären und denen vielleicht auch zu sagen, dass man die operieren sollte.
Also für alle lesenswert und auch gerne nachlesenswert. Wir stecken die Studie nochmal in die Shownotes, wie man das so schön sagt. Und vielen, vielen Dank an Sie, Frau Professor Prokosch, dass Sie das einmal so wunderbar zusammengefasst haben.
Gerne.
Ich bin gespannt, wie das jetzt so weitergeht, ob das irgendwie vielen Leuten dann irgendwie was mitgibt. Aber ich finde, das ist ja eine tolle Studie dafür. Also
definitiv.
Ich bin sehr froh, dass wir das hier thematisiert haben.
Ich auch.
Nächste Woche sprechen wir, liebe ZuhörerInnen, wie versprochen über die Operation nochmal weiterhin. Und dann sprechen wir über LICs, was das genau sind und in diesem speziellen Fall auch, ob sie kosteneffektiv sind. Also ich freue mich sehr, wenn Sie wieder einschalten. Ich freue mich auch sehr, dass ich dann noch einmal mit Frau Professor Prokosch sprechen darf. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal bei Sanden für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Bis dahin wünsche ich Ihnen allerdings eine schöne Woche und eine gute Zeit.
Tschüss.
Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi. und Tobias Kesting.